Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen zur mittlerweile 8. Folge. Ja, schon die verdammte 8. Folge des Sachsen-Kostcast in so einer kurzen Zeit. Und ja, mit mir und keinem anderen als meinem lieblingssüßen Co-Host Florian. Grüß dich, mein Freund.
Grüß dich, Erik, mein Lieber. Ich finde es schön, dass wir uns heute wieder hier zusammengefunden haben, kurz vor Weihnachten. Und wir haben einen wunderbaren Gast wieder mitgebracht, der sich euch gerne mal vorstellen würde.
Ja, hallo. Also, ich bin Ivy. Ich cosplay jetzt seit 2018 und ja, ich bin heute mit dabei und wurde ganz lieb gefragt von dem lieben Flo.
Ja, das freut mich, dass du heute überhaupt hier erschienen bist. Nee, also wirklich schön, dass das geklappt hat. Dementsprechend freue ich mich heute sehr auf die Folge und würde einfach mal gleich mit der ersten Frage doch mal beginnen. Dementsprechend kannst du dich und deine Arbeit, die du machst, mal kurz vorstellen.
Ja, also wie schon gesagt, ich bin Ivy im Internet sehr viel unterwegs unter Ivy Cos. Ich cosplaye, wie der Name eventuell verraten möchte. Und ich würde sagen, das, was ich ganz viel mache, ist auf jeden Fall spicy Content. Ich habe mich darin irgendwie verloren und bin da irgendwie sehr viel hängen geblieben. Und ansonsten einfach cosplay viel Charaktere, die ich sehr mag und viel mit Freunden und es macht super viel Spaß. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich kurz zu meiner Arbeit sagen kann.
Ja, wunderbar. Also wir hatten ja schon mal jemanden da, der über das 18-Plus-Thema geredet hat. Ne? Weißt, Flo, Minty war ja in Folge 4 da? 3 war sie. 3 war sie da. Entschuldigung. Ja, ich verliere auch langsam einen Überblick, weil wir aktuell so regelmäßig hochladen. Ja, wir wollen ja aber auch zur Staffel 2 kommen irgendwann, deswegen müssen wir das ja noch ein bisschen hasseln. Nee, cool. Ich sag mal so, das könnte heute wieder eine sehr interessante Folge werden. Wir haben zwar wieder das Thema Cosplay im Vordergrund und 18+, aber variieren mit den Fragen ein wenig. Und deswegen stelle ich eine weitere allgemeine Frage. Und zwar, was hat dich denn dazu inspiriert, mit dem Cosplay anzufangen und deine eigenen Charaktere zu entwerfen?
Das war damals 2018, ich hatte nicht viele Real-Life-Freunde, sage ich mal, sondern wirklich viel über Insta und ich glaube damals sogar noch Musical.ly Kontakte mit anderen Leuten, die auch gecosplayt haben. Und ich fand das irgendwie richtig cool, weil die sich quasi in ihre eigene kleine Welt geflüchtet haben und mal für ein paar Stunden nicht sie selbst waren. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Ich musste meine Eltern irgendwie überzeugen, dass das kein Faschingszeug ist. Und dann habe ich damals auf Amazon meine allererste Wig bestellt und es sah wirklich scheußlich aus, weil ich hatte auch keine Ahnung von Make-up. Aber irgendwie habe ich weiter durchgezogen und ich glaube, es war viel dieses einfach die Neugier daran und dieses Entfliehen aus dem Alltag.
Ja, also das ist ja schon mal eine sehr interessante Anfangsgeschichte, ich glaube, das mit den Eltern und vor allem das mit dem Fasching-Ding, das hört man doch leider gehört es sehr oft. Es ist halt das Naheliegendste, aber naja. Was will man machen, ist ja trotzdem aus dir einiges geworden, würde ich einfach mal behaupten. Da du tatsächlich wie deine ersten Schritte doch waren, hast du irgendwelche Herausforderungen gehabt oder besondere Erlebnisse, die dich am Anfang deiner Cosplay-Laufbahn geprägt haben oder die du dir besonders gefestigt hast?
Also ein Erlebnis, was mich bis heute immer wieder prägt, ist, das ist gar nicht so lange her, das war erst dieses Jahr oder so, dass ich vorm Spiegel stand im Cosplay und mir dachte, den Menschen, den ich da sehe, ich finde ihn richtig schön. Also ich stand vorm Spiegel und dachte mir so, wow, ich bin hübsch. Das hört sich total dumm vielleicht für manche an, weil ist ja so eine lame Sache irgendwie, aber es war irgendwie ein richtig besonderer Moment für mich, wo ich da so geil und irgendwie hat mich das voll getragen und mein Selbstbewusstsein richtig krass gestärkt. Und noch so ein Erlebnis, wenn auf der Con jemand zu dir kommt und dir sagt, dein Cosplay sieht richtig super aus, können wir ein Foto machen? Es ist so ein schöner Moment, ich glaube, das können viele Leute nachvollziehen.
Auf jeden Fall besonders, weil wir das ja auch relativ häufig hier thematisieren, besonders in dem Coscast, dass es ja relativ schwierig ist für viele Leute, die neu in die Szene reinkommen, andere Cosplayer oder Fotografen oder whatever anzusprechen. Und wir müssen, oder beziehungsweise wir wollen immer wieder betonen, dass es eigentlich was Positives ist und dass die Cosplayer selber sich freuen, wenn man sie auf ihr Cosplay anspricht. Natürlich gibt es auch Unterschiede, was das angeht, aber ich fühle das auf jeden Fall. Und die Sache mit in dem Spiegel stehen und sich selber schön finden, ist auf jeden Fall das Beste, was einem passieren kann. Weil dann hat man eine riesige Insecurity überwunden, die viele Leute, und ich will mich da gar nicht rausnehmen, eingeschlossen mich, sehr bedrückt und sehr belastet. Deswegen, ich denke, wenn man frei von diesen Belastungen, von diesen Ketten ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal einiges erreicht und macht sich vieles wesentlich leichter. Und das ist auch sehr schön. Aber mich würde mal interessieren, was du überhaupt so für Cosplays machst.
Aber es ist schwer zusammenzufassen. Also ich glaube, meistens ist es so, ich schaue ein Anime oder spiele ein Game oder whatever und sehe dann einen Charakter und denke so, oh mein Gott, das bin einfach ich. Und dann überlege ich mir, okay, möchte ich den Charakter cosplayen? Würde der mir an mir selbst gefallen? Und ja, dann führt das eine zum anderen und dann hat man halt einen Cosplayer und dann findet man vielleicht noch Leute, die sagen, oh, ich mag die Serie auch. Und dann ist man so, cool, dann können wir zusammen draus cosplayen. Und so entwickelt sich das irgendwie immer wieder und zu immer mehr Plänen und irgendwann verliert sich alles und dann sind es dann doch nur die Charakter, die wirklich hängen bleiben, wo man sagt, ja, da sehe ich mich wieder und ich finde das Design cool und ja.
Ja, das absolut. Das ist ja auch das Schöne, dass man halt diese Charaktere, die man doch lieben gelernt hat über die Zeit, dann doch auch umsetzen kann. Und dementsprechend, wenn du jetzt diesen einen Charakter gefunden hast, den du wirklich über alles liebst, wo du sagst, den will ich machen, hast du einen Cosplay-Prozess, den du jedes Mal durchläufst oder auf was legst du besonders Wert?
Also ich habe jetzt tatsächlich keinen krassen Prozess. Ich taste mich aktuell sehr langsam und sehr vorsichtig an Nähen und allem ran. Ich habe nur, was das angeht, leider zwei linke Hände. Das steht mir dann so ein bisschen im Weg. Aber ansonsten, wie ich meine Charakter aussuche, ja eben, wie ich gerade schon gesagt habe, eben dieses, ich finde das Design cool oder ich mag den Charakter sehr dolle und dann sind es meistens Cosplays, die dann vielleicht oder halt auch nicht entstehen.
So ist es bei vielen ja, glaube ich, auch nicht anders. Ich sag mal so, Charaktere, die man liebt, cosplayen ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Dann gibt es ja noch die Schiene mit den Own-Charaktern. Das ist nochmal was ganz was anderes. Da bin ich ja auch vermehrt drinne. Ich sag mal so, Cosplay-Prozess bzw. Crafting-Prozess, ich weiß nicht, wie sehr du da involviert bist ins Crafting, großartig, ist halt immer so eine Sache. Flo und ich, wir haben ja öfters betont, dass wir da etwas, ich sage mal, unstrukturiert sind, nett ausgedrückt. Aber ich denke, eine gewisse Struktur ist da schon cool und einen gewissen Prozess zu haben, den man so ein bisschen durchläuft, woran man sich halten kann. Ich würde dich mal fragen, mit welchem Cosplay du angefangen hast. Was war so dein erstes Cosplay und was ist dein liebstes Cosplay bisher?
Oh Gott, mein allererstes Cosplay, also was ich auch als Cosplay bezeichnen möchte, das ist für mich schwierig zu sagen, ob es Tsuya Asui aus My Hero Academia war oder Chloe Price aus Life is Strange, weil es sind beide Cosplays, die in einer ähnlichen Zeit passiert sind und ich habe keine Ahnung mehr, welches zuerst da war. Aber mit denen habe ich angefangen. Und Chloe habe ich ja bis heute beibehalten. Tsuyu ist in irgendeiner Schublade verschwunden. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das Cosplay noch habe oder doch auf eBay verkaufen konnte. Und ein Lieblingscosplay? Schwierig. Also ich mag meine Zero Two sehr dolle und Mau Mau aus den Tagebüchern der Apothekerin. Ich liebe den Charakter und all ihre Outfits sind so schön und ich mag sie sehr, sehr doll an mir.
Ja, also ich meine, weil damit ist zum Beispiel, damit verbinde ich dich extrem, besonders mit der CO2. Das war das, glaube ich, das Erste, was ich von dir überhaupt gesehen habe. Ja, das sind schon zwei echt sehr schöne Cosplays, das muss man schon sagen. Und dementsprechend gibt es einen Grund, dass du diese Charaktere so sehr liebst, wenn du bei dem einen sagst, so, ja, da passen all die Outfits perfekt zu dir. Gibt es noch andere Gründe oder Ähnlichkeiten?
Also bei Zero Two ist es vor allem ihr Design und den Support, den ich für sie bekomme und den Zuspruch. Also da höre ich sehr oft, dass mir das Cosplay sehr gut steht. Und je öfter ich das höre, desto mehr mag ich das Cosplay an mir. Ich glaube, das ist so ein Ding, was viele Leute kennen. Bestätigungen machen da ganz schön viel aus in dem, was man mag. Und teilweise auch in dem, was man nicht mag, leider. Und bei Mau Mau, ich mag den Charakter wirklich dolle. Also allgemein die Welt rund um die Tagebücher der Apothekerin ist super schön, super interessant. Die kleinen Rätsel, die da immer wieder aufkommen. Ich freue mich sehr auf die zweite Season. Also ich lese zwar den Manga, ich weiß schon, was passiert, aber ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen und ja.
Ich denke auch, das ist das Wichtigste, wenn man einen Charakter auswählt, dass man viel mit dem verbindet. Irgendwo. Klar kann man auch Charaktere cosplayen, die man einfach cosplayt, weil man sie cool findet, so vom Design her. Aber es ist immer so ein bisschen persönlicher, besonders dann auch, wenn man in-Character agieren sollte, dass man den Charakter zum einen kennt und sich damit verbunden fühlt. Das macht vieles einfacher. Dann fühlt man das Ganze auch viel, viel mehr. Deswegen verstehe ich das vollkommen. So, ich denke, wir haben alle solche Charaktere, wo wir sagen, yo, that's literally me. na gut, okay, eigentlich keiner von den Charakteren, aber ne, ist nun mal so, wie es ist.
Wer ist das so bei euch? Welcher Charakter ist euer, das bin ich und deswegen cosplay ich den Charakter? Wer ist das so bei euch?
Also von meiner Seite aus kann ich sagen, an dem ich gerade arbeite, zum einen, ist Kommandant Obi aus Fire Force, falls du den kennst. Nicht, weil er jetzt muskulös ist, das bin ich nicht, aber ich bin groß, ich bin breit gebaut und ja, ich habe so gewisse Character-Traits, die er auch hat, habe ich das Gefühl. So auch so dieses Nice-Guy-artige und sowas, das sagt mir einfach sehr zu. Ich liebe den Charakter auch einfach und er hat ein fucking riesiges Schild, also was soll ich sagen?
Ja, muss ich leider Gottes gestehen, ich weiß leider nicht, es gibt einige, aber nicht diesen einen Charakter, wo ich sage, obwohl doch, ich weiß leider nicht, wie er heißt, von Dr. Stone, der beste Freund. Die Leute wissen, wenn ich meine, das ist ein Typ, den liebe ich über alles und den finde ich auch absolut fantastisch, so wie er ist. Und seine manchmal absolut etwas dümmliche Art, da sehe ich mich doch wieder. Dementsprechend, das ist so ein Charakter, den muss ich sagen, den finde ich absolut fantastisch.
Ja, da sehe ich dich auch wieder.
Nee. Da sind wir schon zu zweit.
Nee, Spaß. Ja, es gibt natürlich noch andere Charaktere, die ich persönlich gerne mal machen würde, aber das liegt halt alles ein ganzes Stück in der Zukunft. Deswegen kann ich da jetzt, würde ich jetzt einfach nicht so viel dazu sagen. Es gibt bestimmt noch Charaktere, die mich so ein bisschen resemblen, aber ich denke so viel dazu.
Ja, klar. Man muss ja die Charaktere erstmal finden, die man irgendwie zu sich passen. Ich meine, was ich absolut toll finde, Ido Amakusa aus Fate, den ich ja auch öfters gemacht habe. Absolut genialer Charakter.
Ich muss dir auch sagen.
Absolut genial geschrieben.
Ich muss dir auch ehrlich sagen, genau so sehe ich dich jedes Mal, wenn ich an dich und Cosplay in Kombination denke. Also ich kenne zwar deine anderen Cosplays, die du gemacht hast, aber so das ist das Einzige, was mir immer direkt einfällt. Das habe ich immer direkt im Kopf.
Ja, das freut mich. Das ist der Charakter, den ich absolut fantastisch finde und auch mit am besten umgesetzt habe, wenn man so will.
Genau. Aber mal back to base. Wir haben jetzt gerade über die Lieblingsprojekte geredet und Charaktere, mit denen man was verbindet. Da du ja deine Cosplays teils selber machst und generell Cosplayer bist, würde ich dich fragen, welchen Schwierigkeiten bist du bei bestimmten Projekten oder bei einem bestimmten Projekt begegnet, die so, an die du dich erinnern kannst und wie hast du die gelöst?
Das ist eine interessante Frage, oh Gott. Also eine Schwierigkeit war auf jeden Fall mein Artemis-Cosplay, also Artemis, griechische Göttin und so, da ein eigenes Design zu erstellen, weil es gibt zwar diese Zeichnungen von ihr, aber das war irgendwie nicht das, was ich machen wollte. Und ich bin, was Zeichnen angeht, total untalentiert und musste dann erstmal meinem Freundeskreis überall nachfragen, so, hey, du kannst doch zeichnen, das sind meine Ideen. Und dann den Leuten deine Ideen nahebringen, was du da eigentlich von denen möchtest, war schwierig, weil mein Kopf ist meistens voller tausend Ideen, aber die zu kommunizieren und denen, dass die Sinn machen für andere, ist schwierig. Aber das hat sich dann irgendwie mit den richtigen Leuten dann geklärt. Sie ist immer noch nicht so, wie ich sie haben möchte. Ich arbeite aktuell immer noch dran. Und ansonsten eine Schwierigkeit, wo ich immer wieder drauf stoße, sind Wigs. Ich will jetzt für mein nächstes Cosplay-Projekt, was ich für nächstes Jahr habe, aus Dr. Stone tatsächlich, Kuhaku, mich dann irgendwann an die Wigs setzen und da habe ich ein bisschen Angst vor, aber ich habe da schon so ein paar Leute im Kopf, die ich da super gut fragen kann. Min zum Beispiel, die ja auch schon Podcast hatte, die macht ja auch Wigs. Ich glaube, da werde ich dann nächstes Jahr mal Kontakt aufnehmen und auch in meinem Freundeskreis, der näher bei mir wohnt, gibt es ein paar Leute, die mir da ganz gut Unterstützung geben können und auch was das Nähen dann angeht für das Cosplay, weil ich das sehr gerne selber machen will komplett. Ich glaube, da könnte ich nächstes Jahr mehr erzählen, was ich für Schwierigkeiten habe. Aktuell fällt mir da nicht so viel ein.
Flo, sag ja. Es, erwähne die Community nach 20 Minuten.
Ja, also erstmal noch dazu. Ja, nächstes Jahr werden wir dich und auch noch ein, zwei andere noch hoffentlich noch einmal hören. Und dazu auch vielleicht noch die Entwicklung zu dem Cosplay-Projekt. Bin da sehr gespannt. Ist ein toller Charakter. Allgemein ein sehr guter Anime. Und wie Erik gerade schon meinte, die Cosplay-Community ist eine der besten und zuverlässigsten Sachen, die es doch gibt, auf die man immer bauen kann. Dementsprechend, wie wichtig ist die Cosplay-Community und vor allem, wie beteiligst du dich an ihr?
Also, ich würde sagen, ich bin eher so ein kleines, stilles Flämmchen in der Cosplay-Community. Bin nicht so aktiv, wie ich es gerne sein wollen würde, weil ich in sozialer Interaktion einfach nicht so stark aufgebaut bin. könnte man liebevoll sagen. Aber ansonsten, ich beteilige mich daran, dass ich schätze mal, auf DMs antworte und Leuten per DM schreibe und auf Conventions viel unterwegs bin und da ganz viele tolle Leute kennenlerne. Aber ansonsten bin ich, wie gesagt, eher das kleine schüchterne Etwas in der Ecke.
Deswegen umso schöner, dass du es heute hergeschafft hast.
Ja, das muss ich auch sagen. Natürlich, klar, so ein bisschen die Schüchternheit, das haben ja sehr, sehr viele. Ne? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, dafür soll ja der Podcast auch ein bisschen Abhilfe schaffen, um hier leichteren Anschluss zu finden. Ja, das ist das zweite Meme, was wir jede Folge erwähnen, neben der Community. Aber auf jeden Fall kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich meine, ich war am Anfang auch sehr rückhaltend und dann habe ich aber so schnell die Leute kennengelernt, besonders auch durch den Stammtisch in Dresden. Das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich die ganzen Leute kennengelernt habe und auch die Crafting-Com vor allem. Da wurde ich so krass aufgenommen, da konnte ich mich dann gar nicht mehr im Hintergrund halten, weil ich so stark involviert war innerhalb der ersten paar Tage, die ich da war. Das hat sich nicht lange gehalten in dieser doch sehr schönen und großen Community. Genau.
Ja, also mal so ein paar Worte an die Cosplay-Community. Hallo, ich bin Ivy und ihr könnt mich gerne adoptieren, ich beiße nicht. Danke, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt.
Klar, gibt es bestimmt einige Leute, die da nicht Nein sagen. Vor allem, wir haben auch den Stammtisch, ne? Da kannst du ja auch einfach vorbeischneiden. Ich denke, da nimmt dich jeder an die Hand, weil da wirst du auch einfach an die Hand genommen, ob du willst oder nicht.
Ja, ich werde hier drüben schon ganz doll angelächelt, wie, ja, ja, komm mal vorbei.
Das hätte ich jetzt auch noch gesagt, aber ich denke, Flo kann das am besten, den siehst du ja gerade vor dir. Wir haben ja gerade über Community angefangen zu reden und deswegen interessiert mich, an welchen Events und Conventions nimmst du teil und welche Rolle spielen sie in deinem Hobby oder beziehungsweise auch deiner Arbeit?
Also Conventions nehme ich eigentlich hier im Raum Sachsen alles mit, was ich kriegen kann. Von LBM, was gibt's noch? Oh Gott, Comic Park,
Dedeko,
Kontaku, Jenako, alles. Ich gehe einfach super gerne auf Cons und bin ja auch auf der Bühne ab und zu dann doch mal aktiv mit ganz vielen tollen Menschen. Da kommen wir irgendwann nächstes Jahr vielleicht zu sprechen. Aber eine Bedeutung, oh Gott, ja. Also ich freue mich jedes Jahr wieder tollen Menschen zu sehen, tollen Cosplays zu sehen, die auf Cons rumlaufen. Und ein Punkt, der in meiner Arbeit, wenn man das so sagen darf, eine große Rolle spielt, ist, ich kann die Leute sehen, die Leute können mich sehen, die mich supporten. Und ich hatte das jetzt dieses Jahr vermehrt, dass Leute zu mir gekommen sind und gefragt haben, ob ich Ivy Cos bin und ob wir ein Bild machen können und wo man dann so ein bisschen reden konnte. Und das ist einfach eine super schöne Erfahrung und es macht immer wieder super viel Freude, wenn man da eine Handvoll Leute happy machen kann mit einem Bild und einer Umarmung.
Ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch eine gewisse Lobung für deine Arbeit, dass du da auch gefragt wirst, von wegen, ob man ein Foto machen kann und ähnliches. Und ich meine, das macht dich schon sehr stolz, dass du doch erkannt wirst. Muss man auch sagen, du fällst auf. Dementsprechend, es ist schon was Schönes. Und dementsprechend wird Cosplay, so wie es jetzt ist, nur ein Hobby für dich bleiben? Oder willst du damit auch in eine berufliche Laufbahn gehen oder mit Geld verdienen? Ich meine, da kommen wir dann nochmal später drauf dazu. Aber wie sieht allgemein deine Zukunft aus damit?
Also, jeder träumt ja davon, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ich möchte es definitiv nicht zu meinem Hauptberuf machen, weil mir dafür Cosplays Hobby dann doch zu wichtig ist, weil ich sehr viel Freude dran habe und immer so ein bisschen Angst habe, dass wenn man dann das als Hauptberuf hat, dass dann so ein Stress dazu kommt. Und darauf habe ich keine Lust. Als Nebenjob, als Nebeneinnahme super, super gerne. Also wenn man sich da mal so ein bisschen was dazu verdienen kann, ist das natürlich ein super schönes Gefühl. Deswegen ja, das auf jeden Fall. Aber mehr als das glaube ich nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls nicht.
Du hast es tatsächlich sehr schön gesagt. Ich wollte, nachdem du gesprochen hast, tatsächlich ursprünglich erst sagen, so ja, ich würde mein Hobby dann doch, also dieses jeder träumt sein Hobby zum Beruf zu machen, wollte ich erst reingrätschen, aber du hast es schön erklärt mit dem nebenberuflichen und nettes Nebeneinkommen und nicht als Hauptjob, also sehe ich das genauso. Es ist ja leider so, dass wenn du ein Hobby zum Beruf machst, ist es meistens, beziehungsweise eigentlich zu 90% so, dass du dir dein Hobby damit kaputt machst, wenn du es dir zum Hauptberuf machst, weil es kommt wohl oder übel der Stress dazu. Da hängt ja deine Existenz dann dran und da kannst du nicht mehr so locker und frei agieren, wie du es in deinem Hobby kannst, ohne die Verpflichtung zu haben, damit Geld zu verdienen. Und deswegen würde ich es auch niemals als Hauptberuf machen. Da hätte ich zu viel Angst dazu. Beziehungsweise, das ist das Gleiche wie mit Kochen für mich. Ich koche sehr gerne. Und wenn ich wüsste, wenn ich das als Beruf machen würde, würde ich keinen Bock mehr auf Kochen haben. Und deswegen lasse ich's, was das angeht.
Und ich sag mal so, wir sind ja alle noch relativ jung, aber man wird nicht jünger leider. Und Cosplay als Hauptberuf zu haben und man altert ja dann doch. Und ich glaube, also das ist jetzt eine Vermutung, dass es dann ab einem gewissen Alter nicht mehr so gut läuft wie eventuell aktuell oder dann in 2 Jahren. Ich glaube, in so 30 Jahren wird das eventuell schwieriger mit dem Geld verdienen. Vielleicht. Weiß man nicht.
Ja, also man kann ja jetzt natürlich in die Kontroverse reingehen mit Aussehen und Alter etc. Besonders auch bei dem nächsten Überbegriffpunkt, den wir dann anschneiden bei dir. Aber primär würde ich persönlich sagen, als Cosplayer kannst du auch, wenn du älter bist, also auch bis ins Rentenalter rein theoretisch, je nachdem wie der Körper mitmacht, vielleicht keine krassen Cons mehr besuchen, aber cosplayen immer noch, weil es gibt ja so viele weitreichende Charaktere, die auch relativ alt sind oder es gibt einfach Make-up und sowas. Also ich denke schon, dass du Cosplay als Hobby ewig treiben kannst. Als Beruf würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass das von dem jungen Alter an bis ins Rentenalter dann ein Hauptberuf ist, den man dauerhaft durchführen kann. Genau.
Gehe ich komplett mit.
Was mich noch interessiert, zu diesem in Anführungsstrichen Berufsaspekt. Machst du auch Auftragsarbeiten für andere Cosplayer oder machst du Auftragsarbeiten für Events? Und wie kam es zu deinen Bühnenauftritten und was genau hat das damit zu tun?
Also ich mache keine Aufträge für andere Cosplayer oder Events. Ich mache Arbeitsaufträge so an sich, aber in einer anderen Form als für Cosplayer. Das ist dann eher für Leute, die mein Spicy-Content interessiert, würde ich sagen. Und wie es zu dem Bühnenauftritt kam, meinst du jetzt Thema Showgruppe oder meinst du Thema auf der, oh Gott, wie hieß die Con? Die MMC Berlin war das, glaube ich, wo ich in einem Panel zu Gast war.
Generell.
Okay, also zu Bühnenauftritten kam es so, dass ich mit Freunden zusammensaß und wir das ganz lustig fanden, auf der Bühne aufzutreten im Cosplay und ja, zu tanzen. Das kam dann dazu und dann haben wir das angefangen, haben angefangen zu trainieren. Erst damals für den Cosplay-Wettbewerb auf der Contagu. Dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt eine Showgruppe und melden uns für die richtige Bühne an. Und das ist jetzt dabei geblieben und jetzt stehen wir relativ regelmäßig auf Bühnen in der Nähe hier. Und zu dem Panel, wo ich dieses Jahr war, wurde ich von der lieben Chiro-chan eingeladen. Und da ging es viel um Social Media, TikTok. Und sie hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich Lust drauf hatte. Und dann war ich so, ja gerne, warum nicht? Ich rede gerne darüber, was ich mache. Und dann saß ich da auf der Panelbühne.
Ja, also wenn ihr den Rest von der Showgruppe hören wollt, schaltet in ein paar Monaten wieder ein, weil dazu gibt es dann hoffentlich die nächste Folge. Und das mit dem Panel habe ich leider nicht gesehen, aber trotzdem war es sicher ganz interessant, mal vorne zu stehen und nicht zu tanzen. Und ich würde mal sagen, dass du gerade schon angesprochen hast, der Spicy Content, du machst Spicy Content. Wieso hast du damit angefangen?
Also ich habe das immer mit meinen Freunden aus Joke gesagt, dass es doch ganz lustig wäre, wenn ich das mache, weil ich einfach einen Körpertypen dafür habe, wenn man es so ausdrücken darf. Und das war immer ganz lange, war es wirklich nur so auf Joke, weil als ob ich das machen würde, als ob ich mich das trauen würde. Und dann habe ich mir Ende letzten Jahres gedacht, ja warum eigentlich nicht? Ich probiere es einfach mal aus und schau, was passiert. Und ja, jetzt bin ich hier. Mach das jetzt seit fast einem Jahr jetzt und funktioniert richtig gut irgendwie und hat mich selber überrascht. Aber ich habe damit angefangen, weil ich dachte, es wäre doch ganz lustig.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich sag mal so, ich persönlich habe jetzt als männlicher Cosplayer, der nicht den Körpertypus hat, wenig Bezugspunkte zum Spicy Cosplay, aber ich kenne natürlich einige Leute, die das machen. Und es ist ja beziehungsweise eine sehr speziell ästhetische Form vom Cosplay, die aber doch sehr schön ist, also in vielen Punkten. Natürlich kannst du auch viel böse Kommentare etc. und Quatsch abbekommen, aber ich denke doch, dass es eine Kunstform ist im Cosplay, die einen hohen Stellenwert mittlerweile hat, obwohl sie doch immer etwas kritischer beäugt wird als das in dem Sinne formuliert normale Cosplay, ja, bitte nicht falsch verstehen. Und genau deswegen Welche Vor- und Nachteile hat Spicy Content für dich bisher gebracht?
Also ein Vorteil, den ich daraus sehr, sehr doll ziehe, ist auf jeden Fall mein Selbstbewusstsein, was dadurch sehr viel gestärkt wird. Einfach, weil ich selber die Bilder schön finde. Und mir ist es auch super wichtig, wenn ich Bilder mit meiner Fotografin mache, dass die Bilder auch ästhetisch sind. Also es gibt ja immer dieses, ja, das ist doch nur Beine breit und Kamera drauf. Ja, nee, ist es eben nicht. Also da hängt so viel mehr dran mit das Setting richtig setzen, die Posen zum Charakter, ein Outfit zum Charakter finden und Mimik und was weiß ich. Also es ist so viel mehr als nur Beine breit und fertig ist. Ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, ja, man kann sich halt ein bisschen was nebenbei verdienen. Und das ist für mich als jemand, der gerade in der Ausbildung ist, wo ich nichts verdiene, sehr praktisch. Und ein Nachteil, also du machst dich angreifbar, das auf jeden Fall. Das ist was, was einem bewusst sein muss. Deine Bilder sind im Internet, die können an die falschen Menschen kommen. Und da muss man einfach ganz viel Mut haben und ganz, ganz doll an das Gute an den Menschen glauben. Und ja, aber weitere Nachteile habe ich bis jetzt noch nicht wirklich erleben können.
Und denkst du, dass es potenziell in Zukunft Nachteile geben könnte?
Ich denke da nicht so gerne drüber nach, aber habe da schon öfter mal dann doch den Gedanken spielen lassen, sage ich mal, was wenn, aber ja, es kann negative Auswirkungen haben, wenn die Bilder wirklich an die falschen Menschen kommen. Also wenn man dann im Berufsleben irgendwie das dann irgendwie bei irgendwem ankommt, wo es vielleicht nicht ankommen sollte, wo ich mir aber denke, es gibt für alles eine Lösung und man kann viel über Kommunikation lösen. Dazu kommt, dass ich sehr vorsichtig bin, was auch so Erkennungssachen wieder angeht, sowas wie Tattoos oder so, dass die auf den Bildern dann nicht raus sind, sondern schön mit Photoshop dann einfach mal weggemacht werden.
Also so einfach kann man es auch machen. Deswegen habe ich das heute nämlich gewundert, dass du mit einem Tattoo vor mir standest. Das hat mich dann schon leicht gewundert, aber naja, jetzt habe ich eine Lösung dafür gefunden. Ja, aber nee, das ist, also man hofft natürlich, dass das auf den späteren Arbeitsweg keinen negativen Einfluss hat. Das hat man ja letzte Woche auch von Easy gehört, dass es doch da Leute gibt, die sich ja beschweren können, aber naja, es sind im meisten Fall Idioten, die es einfach nichts angeht, weil du machst ja nichts Schlimmes. Dementsprechend, was soll die Beschwerde? Naja, dementsprechend, wenn man über Vor- und Nachteile geredet hat, damit hast du sicher auch schon einige Erfahrungen gemacht. Gibt es Erfahrungen, die du als sehr schön empfindest, wo du sagst, ja, dafür hat sich das richtig gelohnt, außer halt für dein Selbstbewusstsein und fürs Geld?
Also so richtig schöne Erfahrung ist es natürlich, wenn dir Leute sagen, dass die Bilder schön sind, das ist natürlich was, wo man sich sehr, sehr freut. Und ansonsten, also man muss sagen, man bekommt halt Aufmerksamkeit, auch Social Media mäßig, weil dann doch mehr Leute teilweise auf dein Profil stoßen, verschiedene Leute auf dein Profil stoßen von allen möglichen Sexualitäten und Gendern und was weiß ich. Und ich hatte deswegen auch schon viele schöne Gespräche und Erfahrungen auf Cons, wo man dann einfach über das Thema Spicy Cosplay geredet hat, über das Thema Bilder, also Teilaktbilder oder Aktbilder geredet hat. Und wo man ganz viele neue Inspirationen kriegen konnte. Und ich auch schon einige tolle Cosplayer kennengelernt habe, die das auch machen, wo man sich dann untereinander supportet und hoffentlich vielleicht mal gucken, auch irgendwie mal zusammen was shootet. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn das irgendwie mal funktioniert. Also das sind so schöne Erfahrungen, wirklich mal andere Menschen kennenzulernen, die man vielleicht nicht kennengelernt hätte.
Und dann auch gleich mal zur Gegenseite zu kommen. Du hast sicher schon schlechte Erfahrungen damit gesammelt. Wenn du sagst, du machst dich angreifbar damit, hast du ein, zwei Storys, die du mit uns teilen willst, wo du sagst, die sind dir echt hängen geblieben, weil die Menschen vielleicht absolut hängen geblieben sind oder ähnliches?
Also eine recht, also für mich krasse Story, es war kurz vor einem Auftritt auf einer Con, hatte ich meine Insta-DMs gecheckt, weil ich dann doch auf Cons manchmal Insta-DMs bekomme mit, hey, kann man dich heute treffen und wenn ja, wo? Hab dann halt da mal reingeguckt in die Anfragen und dann war da ein Chat, den aufgemacht und dann war da ein Bild von eins meiner Bilder ausgedruckt und auf diesem Bild war eine Körperflüssigkeit, die man jetzt nicht weiter benennen muss, finde ich. Also ich denke mal, es ist allen klar, über was wir hier reden. Und ich dachte mir damals so, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sehen. Aber ich habe die Person daraufhin auch blockiert, muss aber sagen, dass sowas sehr selten bei mir vorkommt. Also ich habe das nicht oft. Wenn es vorkommt, dann ist es irgendwie immer extrem. Aber ich schätze, damit muss ich umgehen. Ich kann damit relativ gut umgehen, weil es eben den schönen Blockieren-Knopf gibt und ich ganz liebe Freunde habe, die mir dazuhören und mich da ein bisschen dann durchbringen durch dieses Gefühl, was man dann hat, von wegen sich ein bisschen eklig fühlen, weil man will das nicht sehen, aber dann denkt man sich so, oh, du bist ja schuld dran, weil, aber nein, Victim Blaming ist da nicht richtig an dem Punkt. Die Leute sollten das nicht tun und ich hoffe, dass es den Leuten auch irgendwie mal bewusst wird. Vielleicht sollte man da was sagen, aber ich bin nicht die Person, die bei sowas sagen kann. Ich mache da eher dann den Blockieren-Knopf und dann ist das für mich fürs Erste auch vorbei.
Und ich denke, das ist auch eine sehr gesunde und vor allem sehr rationale Einstellung dazu. Das finde ich ziemlich cool. Ich kenne natürlich einige Leute, die Probleme mit sowas haben, die spicy Content machen, was mir auch jedes Mal sehr leid tut, weil das zu gewissen Sachen dazukommt, wenn man psychisch so schon angeschlagen ist und dann sowas, ist immer ganz, ganz, ganz schwierig. Natürlich, Victim Blaming geht absolut nicht klar. Man kann zwar sagen, du machst dich angreifbar damit, wie du es auch schon gesagt hast, wenn du so einen Content machst, aber das ist natürlich noch lange kein Grund, damit dir sowas widerfährt. Und ich denke, alle haben verstanden, dass das absoluter Quatsch ist. Also ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Aber du könntest noch was zu dem Thema sagen. Und zwar hättest du Tipps für Leute, die mit Spicy Content anfangen wollten.
Also ein Riesentipp ist ja auf jeden Fall, nicht den Klarnamen zu verwenden. Aber ich glaube, das ist hoffentlich logisch. Und auch nicht Adressen rauszugeben, keine Telefonnummer rauszugeben. Bitte, danke. Und dann nichts zu tun, wo man sich unwohl fühlt. Also nicht über seine eigenen Grenzen rausgehen, egal wie sehr die Leute das wollen. Also ich habe ein paar Leute, die ja manchmal ein bisschen pushy sind, die sagen, hey, mach das jetzt so, mach mal, geh mal den Schritt weiter. Und ich bin so, nee, ich bin noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob ich hier so weit sein werde. Vielleicht, dann sage ich dir Bescheid, aber gerade nicht. Gerade möchte ich nicht das, was du gerne von mir sehen würdest. So. Und da auf jeden Fall seine Grenzen setzen und die Grenzen klar haben, ist super, super wichtig. Und ein Umfeld haben, was dich supportet in dem, was du machst, hat mir super viel geholfen. Und noch ein wichtiger Tipp, such die richtige Fotografin raus. Also ich habe super viel Glück mit meiner Fotografin, wir verstehen uns super gut. Mittlerweile weiß sie, aus welchem Winkel sie mich fotografieren muss, damit die Bilder schön werden. Ich weiß, wie ich posen muss. Sie kann mir sagen, wie ich posen muss. Und super viel Kommunikation ist da zwischen uns während den Shootings und auch danach in der Bearbeitung. Also Fotografenauswahl ist da super wichtig, dass man sich wohlfühlt. Weil wenn man sich wohlfühlt, werden die Bilder schön.
Ich würde mal sagen, die richtige Fotografin zu finden, ist schon mal eine sehr große Herausforderung. Das hat ja auch Mint angesprochen, dass es da einige nicht so schöne Fotografengeschichten gibt. Fotografen, die da viel zu weit gehen oder Fotografen, die einfach, naja, sehr schwierig sind. Umso schöner, wenn man da seine Stammfotografin jetzt gefunden hat, mit der man auch alles besprechen kann, was es angeht. Das ist ganz ehrlich das Wichtigste, dass man sich beim Shooten auch wohlfühlt, besonders wenn man in die Richtung geht. Dementsprechend, was kennst du für Fehler, die bei sowas passieren können, die dir vielleicht auch passiert sind, die dir aufgefallen sind, die bei Adresse rausgeben und sowas, private Daten. Aber fällt dir noch andere Dinge ein?
Also ich habe gerade schon vieles angesprochen, aber was mir schon passiert ist, ich bin einmal über meine Grenze gegangen, was ich machen möchte und was nicht und habe gemerkt, was das für ein Gefühl ist, über seine Grenze zu gehen, wo man eigentlich sagt, ich will das eigentlich nicht machen, aber man hat es dann gemacht, weil man wollte halt nicht Nein sagen. Und man muss ganz, ganz viel lernen, Nein zu sagen, wenn man sowas macht. Und allgemein auch Nein sagen ist so ein wichtiges Wort. Und es ist halt ein Fehler, den ich lernen musste, den ich immer noch lerne. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch nicht so viele Fehler gemacht, außer auf Kofi die Guidelines nicht richtig gelesen. Das war ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, weil das ein bisschen verschachtelt da war und dann wurde halt meine Ko-Fi-Page blockiert, was ich aber voll verstehen kann, weil ich habe nicht richtig gelesen und bin dann ja auf Patreon gewechselt und bin jetzt auf Patreon sehr glücklich mit meinem Content und auch mit den Menschen, die dort auf der Plattform sind.
Das auf jeden Fall. Also Patreon ist noch relativ human, auch wenn es, doch ich kenne doch einige Leute, die dort sehr shady sind, würde ich es mal nennen. Ich würde aber jetzt tatsächlich auch zu unserem zweitletzten Überpunkt springen. Und zwar ist das jetzt sowas wie Self-Care, weil Zukunft machen wir am Ende. Deswegen, was für Methoden hast du so nach oder während einer Messe runterzukommen.
Also während einer Messe finde ich super wichtig, sich auch mal ruhige Momente zu nehmen, zu essen und zu trinken. Ich glaube, das vergessen viele Leute immer mal wieder gerne, dass man auf Cons trinken und essen sollte. Weil das geht halt einfach unter manchmal sehr gerne. Und halt auch wirklich mal, wenn man die Möglichkeit hat, die Messenhallen zu verlassen, um mal frische Luft zu schnappen und aus dem Getümmel und aus der Lautstärke raus. Weil, also mich selber erschöpft das immer sehr, sehr dolle. Und das hilft mir dann schon mal, wenn ich immer mal am Tag kurz rausgehe. Und nach der Con finde ich super wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und was Ordentliches zu essen. Also nicht nur so ein Snack, sondern man, von mir aus geht man essen oder man kocht sich was Schönes oder man bestellt sich was. Ist relativ egal, aber sich einfach mal für einen Tag zu nehmen und sagen, ich ernähre mich heute mal ein bisschen besser als jetzt das Wochenende. Oder ich gehe mal duschen und betreibe allgemein Hygiene, weil kommt auch manchmal leider zu kurz. Oder ich klatsche mir eine Gesichtsmaske ins Gesicht. Gibt auch ganz lustige mit Bildern. Könnte ich mir sehr gut vorstellen bei dir, Flo. Das ist sehr, sehr cool aus. Doch, doch.
Also, da wäre ich anderer Meinung. Ich hatte auch nie eine Gesichtsmaske drauf, aber ich würde das einfach mal prinzipiell ablehnen. Aber wer weiß. Vielleicht wäre ich auch überredet dazu. Aber das mit dem Essen ist absolut ein guter Punkt. Ich meine, jeder kennt das typische After-Con-Maggis. Das tut zwar verdammt gut, aber sind wir mal ganz ehrlich. Es gibt nichts Ungesünderes und unvitamin- und nährstoffreich als Maggis, sich einen Burger und ein Eis reinzuschieben, am besten noch während der Fahrt, während man absolut tot nach der Messe ist. Also das ist, naja, nicht die beste Lösung, sagen wir es so. Besonders nicht als Fahrer. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja dieses typische Aftercon-Depression, umgangssprachlich gesagt. Da würde ich dann auch noch was dazu sagen wollen. Wie gehst du persönlich damit am besten um? Bevor du das dazu sagst, würde ich aber kurz meine Meinung dazu geben, was ich persönlich für mich am allerangenehmsten finde. Das Klassik ist halt, man schafft alle Leute nach Hause oder man geht halt nach Hause dann und ist alleine bei sich in der Wohnung, macht sich vielleicht noch einen Film oder keine Ahnung was und ist dann einfach alleine nach einer Messe. Was natürlich absolut beschissen ist für den Körper und für den Geist halt vor allen Dingen. Was ich angenehm finde, wenn man nach einer Messe noch alle zusammen ist, vielleicht auch irgendwo noch zu Hause, den Abend abschließt, was isst, was trinkt gemeinsam, dass man die Messe noch mal ausklingen lässt, dass jeder quatscht und wie auch immer und dass man dann erst nach Hause fährt. Dass man so irgendwie so eine kleine Abstufung hat von wegen ganz viel, mittel viel los zu gar nichts los. Das habe ich für mich immer als das Beste empfunden, was man machen kann.
Also da gehe ich komplett mit. Also After Con Depression, vor allem bei mir, kommt es meistens so, man hat für so ein Wochenende das Gefühl, man gehört irgendwo hin und man hat einen Platz, weil alle Menschen, die da auf der Messe sind, die haben auch irgendwie einen an der Waffe, so wie du. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Gefühl. Absolut bitte nicht falsch verstehen hier, aber ich finde, das ist der beste Ausdruck dafür. Und vor allem sieht man Menschen, die sonst irgendwie Kilometer weit weg wohnen. Also wenn ich da an Cons denke und dann an Menschen, die ich nur einmal im Jahr wegen dieser einen Con sehe, und dann ist es immer total schade, wenn man die wieder gehen sieht quasi. Ja, was ich dagegen mache, das, was du schon auf jeden Fall erzählt hast, den Abend ausklingen lassen, finde ich, ist was super Schönes, was super Wichtiges. Und dann im Nachhinein auch die Tage danach, sich nicht unbedingt zu isolieren, weil Isolation ist da eher kontraproduktiv, außer man braucht das in dem Moment, dann ist das völlig okay. Aber bevor man in so ein Loch fällt, wo man denkt, man ist komplett alleine, ist das nicht so eine super Idee. Ja, und sich dann einfach mit Leuten austauschen über die Con, den Kontakt weiterhin halten und sich auf die nächste Con freuen, weil ich sag mal so, für viele Leute ist nach der Con vor der Con. Also außer vielleicht jetzt, obwohl jetzt im Januar ist ja schon die nächste Con wieder in Chemnitz drüben. Also nach der Con ist vor der Con.
Da muss ich ganz kurz einhaken. Die nächste Messe ist nicht in Chemnitz, sondern in Dresden, sondern die Crafting.com. Alle herzlich eingeladen, kommt gerne zur Crafting.com in Dresden. Eine wunderbare Messe. Ja, du schaust schon wieder so, aber das muss ich jetzt einfach sagen und jetzt lasse ich den Erik reden.
Und das gleiche wollte ich auch sagen. Karten sind nicht teuer, ihr könnt dort Crafting lernen und da sind ganz viele tolle Leute.
Das ist richtig cool, aber Dresden ist so ein bisschen schwierig für mich und ich habe in dem Zeitraum auch keine Zeit. Also es tut mir sehr leid. Ich habe vieles Tolles von der Con gehört. Ich habe den Podcast über die Con von euch gehört. Das hört sich alles super toll an. Ich wäre super gern dabei. Und das ist mir gerade sehr unangenehm. Aber Vielleicht nächstes Jahr. Übernächstes Jahr. Oh Gott.
Ja, ne? Vielleicht lässt sich ja noch was finden. Weil für sowas Wichtiges muss man ja nicht Spaß. Alles gut. Na, das passt schon. Nee, genau. Nochmal zum Aftercon-Depression-Ding. Kenne ich. Ich denke, das kennt auch jeder aus seinem Alltag, ob er Cosplayer ist oder nicht. Also, wenn man mit einer Person zusammen war, die man sehr mag und man sieht sie eine ganze Weile nicht, ist das derselbe Effekt wie nach so einer Con. Nach einer Con ist es natürlich größer, weil da hast du viele Menschen, die du magst in der Regel und viele tolle Erlebnisse, die du ganz lange nicht mehr haben wirst in gewissen Momenten, was nochmal viel mehr reinkickt. Aber ich denke doch, jeder kennt das Gefühl und das Beste, was man halt einfach machen kann, ist der Dresdner Cosplay-Community beitreten, weil da siehst du die jeden Tag. Nee, halt einfach mit den Leuten Kontakt halten, hast ja recht gehabt. Alles, was ihr gesagt habt, würde ich so zu 100% unterstreichen. Ja, aber jetzt ein Punkt, der mich persönlich auch betrifft, wo ich viel für lernen musste. Deswegen ist die Frage auch echt geil. Wie gehst du mit Kritik um, beziehungsweise im Gegenzug, wie gehst du mit unrechtmäßiger Kritik und Hass um?
Also ich hatte bis jetzt nur ein einziges Mal, dass ich krasse Kritik bekommen habe. Und ich bin ganz ehrlich, ich konnte damit nicht umgehen, weil mich das sehr verunsichert hat. Ich würde da auch nicht so gern weiter drauf eingehen, weil es ein sehr emotionales Thema für mich ist, weil es einfach viele Dinge in meinem Leben dann beeinflusst hat. Aber ich hatte da ganz, ganz viel Support von meinen engen Freunden und habe da ganz viel mit Leuten dann drüber geredet, als es damals so war. Und kann heute besser drüber wegstehen, sage ich mal, aber damals hat mich das echt runtergezogen. Und wenn ihr beide jetzt Tipps habt, wie man mit Kritik oder Hass oder was weiß ich umgehen kann, wäre es für euch richtig cool, wenn ihr die teilen könnt, weil ich selber muss es noch lernen.
Gut, dann würde ich direkt damit anfangen, weil das halt auch die Frage ist, die ich sehr interessant finde, besonders weil ich die Person bin, die das extrem lernen musste. Also ich kann von mir sagen, ich bin eine Person, die kann oder konnte sehr, sehr schlecht mit Fremdkritik umgehen, ist aber unglaublich selbstkritisch. Das bedeutet, wenn mich jemand kritisiert, bin ich in der Regel genervt davon oder nehme es nicht gut an oder zumindest war das so. Und im Nachhinein aber, wenn ich darüber reflektiert habe, habe ich jedem Punkt zugestimmt in der Regel. So, und das, besonders wenn man das hat, ist es unfassbar wichtig, das zu trainieren, einfach Ja zu sagen. Das ist dann der Gegenzug zu dem Nein sagen von dem Spicy Content. Wenn man Kritik hat, muss man sich mal, also zumindest hat mir das sehr geholfen, sich dazu zwingen, die Kritik zu supporten. Außer es ist jetzt wirklich unrechtmäßige Kritik oder Hate oder sowas, dann ist das natürlich nicht cool. Aber wenn es konstruktiv ist, dann einfach sich wirklich damit befassen, vielleicht auch zu manchen Punkten belesen, wie das andere Leute sehen und krass mit dem Mindset rangehen, auch wenn man es gerade nicht will, die Person hat recht. Das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, weil es ist unfassbar wichtig. Und die zweite Variante, und das ist die beste, wo ich mir bis heute sage, sie hat mir nur Positives gebracht, Erfahrung damit machen. Was ich damit meine ist, dass du, wenn du Kritik bekommst, versuchst, die Kritik extrem positiv zu sehen und auf die Kritik einzugehen. Einfach mal testweise, auch wenn man sie schlecht annehmen kann, auf die Kritik eingehen. Das habe ich nämlich damals auch gemacht und es hat mir so viel gebracht und so viel in meinem Leben verbessert, nachdem ich Kritik angenommen habe und dafür was geändert habe, dass es sich so in mein Kopf eingebrannt hat, dass Kritik somit das Wichtigste ist, was dir im Leben passieren kann.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, Kritik bekommt man ja öfters, muss dann unterscheiden, ob unrechtmäßig oder gerechtfertigt. Ich meine, ich habe beides oft genug bekommen, besonders bei den Cosplay-Post. Was da für sich für Leute tummeln, das ist halt schon sehr absurd, was halt, naja, nicht nur Kritik, einfach nur dumme Menschen sind. Das kann man wirklich nicht anders behaupten. Aber naja, es gibt halt eben Menschen, denen ist nicht mehr zu helfen. Aber wie man mit Kritik, es kommt halt immer darauf an, wie man sie versteht und von wem sie kommt. Weil wenn es von komplett fremden Leuten kommt, ist das immer so eine Sache. Will man der Person über vertrauen? Kann die Person über was dazu sagen? Wenn die Person ein Cosplayer ist, der, wo man weiß, ja, der kann irgendwas, in dem man sich kritisiert, verdammt gut, dann nimmt man das dann mehr zu Herzen als von jemandem, der einfach sagt, ja, ich hab's einmal gecraftet und jetzt hier. Ich kann es viel besser als du und du bist immer scheiße. Also, ich denke mal, das ist immer noch ein großer Punkt, von wem und wie es kommt. Aber ja, dass sich das doch manchmal zu Herzen nehmen und nicht zu persönlich zu nehmen, vor allen Dingen, das ist halt auch eine Herausforderung, der ich auch schon Naja, doch schon Gegenstand, öft genug, was halt leider Gottes eben nicht so einfach ist, wie es eben immer so scheint. Aber ich würde mal behaupten, man kommt irgendwann auf das Level, wo man sagen kann, ich kann es zumindest verarbeiten und ich kann es zumindest so weit schaffen, dass ich sagen kann, ja, das nehme ich schon zu Herzen oder ja, es geht mir am Arsch vorbei. Wenn es eben ungerechtmäßigte Kritik ist, die es ja eben leider Gottes auch gibt von viel zu vielen Neidern oder Idioten einfach, was es ja leider Gottes oft genug gibt.
Ja, ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall unrechtmäßige Kritik, beziehungsweise das würde ich dann schon wieder als Hate betiteln. Selbst aber, wenn Kritik von Leuten kommt, die weniger Erfahrung haben als du, bin ich mittlerweile der Einstellung, dass ich die trotzdem ernst nehmen muss, weil es kann nur eine Person sein, die dir das sagt, aber irgendwas steckt ja hinter dem Gedanken. Und deswegen ist es nicht ungesund, sich selbst damit zu befassen, wenn es die Psyche gerade erlaubt, ne? Also sich mit Kritik zu befassen, ist immer eine Sache, die man machen sollte meistens, wenn man in einem mental stabilen Zustand ist, weil dann kann Kritik auch wirklich schmerzhaft und kontraproduktiv sein, wenn man das macht in einem Zustand, wo man gerade nicht dafür gemacht ist. Ein weiterer Tipp dazu. Aber selbst Kleinstkritik von Leuten, die unrechtmäßig wirkt, beäugen und schauen, was dahinter steckt. Weil am Ende wird man eh merken, okay, wenn man sich damit befasst, checkt man früh genug, entweder, ja okay, es war wirklich nicht valide und es hat mich nicht zu interessieren, oder ey, da steckt vielleicht doch was dahinter. Das ist so unfassbar wichtig. Einfach damit befassen.
Da stimme ich dir komplett zu und ich habe mich damals auch mit der Kritik tatsächlich befasst, nur leider zu viel und zu emotional, weil die Kritik von Menschen kam, die mir dann doch irgendwie wichtig waren. Und ich glaube, das war damals so ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe, dass ich das wirklich zu sehr an mich rangenommen habe und zu sehr gesagt habe, okay, ich bin jetzt ein schlechter Mensch und alle hassen mich, was halt nicht der Fall ist, weil Kritik existiert überall in der Welt und die macht dich nicht gleich zu einem total schlechten Menschen. Und ich finde, das ist was, was viele, viele Menschen noch unbedingt lernen müssen. Man ist kein schlechter Mensch, nur weil man was falsch macht.
Das absolut, wie ich schon meinte, es muss halt doch die richtige Situation sein, mit der man sich mit der Kritik befasst, dass man nicht gerade am absoluten Tiefpunkt sein sollte und dann sich noch mit der Kritik befasst. Das ist ja dann logischerweise kontraproduktiv. Aber daraus muss man auch lernen, dass man eben sowas nicht macht oder vor allen Dingen mit Leuten, denen man vertraut, Freunden, Freundinnen, Partner, wie auch immer, darüber reden kann. Über solche Kritik. Ja, also ich finde es sehr gut, dass wir dieses Thema überhaupt anschneiden. Das geht alles nur auf deine Kappe. Du hast das ja gefragt, ob wir das Thema anschneiden können, was ich sehr gut finde. Ich wäre darauf selber nicht gekommen. Aber ich finde es sehr gut, dass wir das Thema insgesamt anschneiden können und uns darüber auch sehr gut unterhalten können. Das ist ja, denke ich mal, ein Ding, das logischerweise viele Leute damit zu tun haben. Um jetzt mal voranzukommen, wie gehst du damit um, wenn das mit dem Stress, also jetzt nicht nur auf Messen, insgesamt alles zu viel wird, wenn alles auf dich reinregnet?
Das ist super unterschiedlich. Also aktuell zum Beispiel bin ich in der Phase, wo ich echt viel Stress habe, so vor allem viel privaten Stress durch Ausbildung und Ähnlichem. Und das, was ich versuche zu tun, es ist in der Umsetzung manchmal schwierig, aber mir Auszeiten zu nehmen. Also, dass ich mir sage, okay, heute mache ich mal nichts mit Arbeit und ich mache mal nichts, worauf ich eigentlich keine Lust habe, sondern ich mache mal wieder das, was ich mag, wie zum Beispiel Cosplayen, was ich leider jetzt schon echt lange nicht mehr machen konnte, weil ich einfach die Zeit dafür nicht finde und das finde ich sehr schade, weil da fehlt was Großes bei mir. Also ich nutze Cosplay gerne als Auszeit von, ich sag mal, der reellen Welt. So komisch das vielleicht klingen mag, aber das hatte ich ja auch schon mal am Anfang kurz angesprochen. Hilft mir Cosplay beim Stressbewältigen gerne mal, aber ich muss dafür Zeit finden. Das fällt mir unglaublich schwer. Und ansonsten viel reden mit Freunden, viel versuchen, sich was Gutes zu tun, was auch immer das für einen sein mag. Ja, das ist so meine Art und Weise. Und natürlich versuchen, den Stress zu reduzieren, aber das ist oft.
Kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Wobei, ich muss da noch mal ein bisschen was dazu sagen vielleicht. Stress kann auch was Positives sein, ne? Wir reden jetzt relativ viel von negativem Stress. In Stresssituationen vom negativen Stress muss man sich wirklich eine Ablenkung suchen. Ich persönlich habe es gerade so, um das auch nochmal zu reflektieren, ich habe gerade unglaublich viel Stress, weil ich in der Orga von der Crafting Con aktiv bin. Dann haben wir den Podcast, den wir aktiv führen, und ich habe noch zig andere Sachen, die nebenbei laufen. Also es gibt selten Tage, wo ich wirklich mal frei habe, also auch wirklich mal einfach nur sitzen kann und irgendwas machen kann, wo ich mir keine Gedanken machen muss, heute ist das noch und das noch. Ich muss aber persönlich sagen, das ist echt positiver Stress für mich gerade, weil es alles Sachen sind, die ich unfassbar liebe, und da nehme ich den Stress wirklich gerne in Kauf. Dieser Stress motiviert mich, sehr viel zu machen und das durchzuziehen und das zu machen, was ich liebe. Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der zu erwähnen ist. Stress ist nicht gleich was Negatives.
Da gehe ich komplett mit. Ich wünschte, ich hätte mal wieder positiven Stress. Das würde mich sehr freuen, aber das kommt bestimmt wieder nächstes Jahr, damit da Con-Season, wenn wieder alles losgeht und man sich denkt, oh, ich renne hier von einer Con zur nächsten Con. Aber das ist für mich ein sehr positiver Stress. Ich bin, auch wenn es anstrengend ist, sehr gerne auf Cons.
Auf jeden Fall. Nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich für mich das stressigste Jahr, weil wir sehr viel unterwegs sind. Aber who knows, who knows. Das wird bestimmt noch genug Thema nächstes Jahr im Coscast. Ich würde jetzt auch schon zu meiner persönlich letzten Frage kommen. Flo kann dann ja noch eine stellen. Und ich würde jetzt zur Zukunft und Vision switchen, um langsam am Ende zu kratzen. Und zwar, an welchen Projekten arbeitest du momentan und was sind deine Pläne im Cosplay, im Spicy-Content, im Whatever für die Zukunft?
Also momentan, aktuell, plane ich ja, wie gesagt, mein Kohaku-Cosplay, was dann nächstes Jahr angefangen wird, nachdem ein Umzug von meiner Seite aus passiert ist, weil ich aktuell einfach auch nicht den Platz habe, um ein Cosplay selber zu nähen. Das funktioniert in meiner kleinen Wohnung leider eher schwierig, weil es schon alleine an sich ein Chaos ist. Und dann, wenn ich da anfange zu nähen, das wird nix, nicht für mich. Und weitere Pläne, ein großes Projekt für nächstes Jahr ist ein Angewoman-Cosplay aus Digimon. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ansonsten sind viele Projekte eher so spontane Sachen, weil ich einfach mich nicht festlegen kann, weil ich dann irgendwie mich auf eins irgendwie ganz spontan und random einschieße und dann wird das halt gemacht. Und was spicy Sachen angeht, habe ich für nächstes Jahr einige Pläne, die aber noch nicht fest sind, deswegen kann ich da nicht so viel drüber reden, aber da können die Leute, die es interessiert, sich auf ein paar sehr schöne Sachen freuen und sehr experimentelle Sachen freuen, ich sag mal so.
Ja, das ist doch schon mal ein schöner Spoiler oder auch ein schöner Grund, dir zu folgen, um zu herauszufinden, was da noch folgt in Zukunft. Dementsprechend auch die letzte Frage von mir. Gibt es ein Traumprojekt oder ein Traumcharakter, den du nicht jetzt nicht nächstes Jahr, aber allgemein unbedingt mal umsetzen möchtest?
Also da gibt es einige, und einem Charakter, dem ich sehr nah zur Zeit gekommen bin, was das Projekt allgemein ist, ist Violet Evergarden. Ist ein super toller Anime, ein super toller Charakter, und ich bin da aktuell am Machen für das Cosplay, und das steht schon sehr, sehr lange auf meiner Liste, genauso wie Lena aus dem Anime 86. Die ist auch ein sehr großes Dream-Cosplay von mir, auch wenn es ein recht einfaches Cosplay ist, aber ich liebe diesen Charakter so sehr und ich konnte sie noch nicht cosplayen und ich hoffe, dass das irgendwann möglich ist. Das sind zwei Projekte, auf die ich mich sehr freue, und ja.
Auf jeden Fall zwei sehr doch schöne Ideen. Shine Violet Evergarden, einer der schönsten Animes, die man so finden kann. Ich bin auch ein sehr großer, begeisterter Fan von der Serie, die ich mir mal wieder ansehen müsste. Der Film, der letztes Jahr, vor 2 Jahren rauskam, weiß ich halt gar nicht mehr, doch vor 2 Jahren, glaube ich, ist auch absolut emotional und absolut legendär. Ich liebe diesen Film über alles, muss ich unbedingt wieder anschauen. Und da wir jetzt doch zum Ende kommen wollten, will ich auf jeden Fall nochmal Dankeschön sagen. Sehr schön, dass du hier warst. Sehr schön, dass du heute hier sprechen wolltest. Ich hoffe, wir sehen dich nächstes Jahr, euch nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal wieder. Und das Wort übergebe ich gerne an Erik.
Ich würde tatsächlich auch nochmal ein letztes Wort an Ivy übergeben, falls du noch was zu sagen hast, und danach würde ich mich äußern.
Also ich bedanke mich auf jeden Fall für die Möglichkeit, hier zu sein, und ja, ich will nochmal an die Zuhörer da draußen richten, ihr seid alle wunderbare Menschen, egal wie kacke es euch geht oder nicht, ihr schafft das und es gibt immer jemand, der euch zuhört, deswegen ja, nicht aufgeben, weitermachen, ihr seid toll.
Noch auch mal wie von mir jedes Mal ein ganz großes Danke an dich, dass du hier heute mit dabei warst. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, eine sehr angenehme Podcast-Aufnahme. Und auch danke an Flo wieder, dass er hier mitgemacht hat, meine zweite Hälfte. Ja, es war eine schöne Aufnahme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und von meiner Seite aus auch nochmal Dankeschön an die Community für das positive Feedback und vor allem auch für die Kritik, die wir in letzter Zeit erhalten haben. Ich möchte nicht zu viel sagen, aber es kommt Großes auf euch zu. Ja, es ist viel geplant. Nächstes Jahr wird wild, aber ich will auch keine falschen Hoffnungen setzen. Ne? Ist immer eine Definitionssache. Ihr werdet schon früh genug sehen, was wir hier am Gucken sind. Genau, dann wünsche ich euch von meiner Seite aus noch einen wunderbaren Tag. Viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst es euch gut gehen und ciao.